Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich glaube, ich bete einfach nochmal zum Anfang. Braucht es. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du da bist. Und ich bete, Herr, dass du unsere Herzen berührst, dass du uns begegnest in deinem Wort, dass wir verstehen, was wir vielleicht vorher nicht verstanden haben, dass du dich offenbarst uns neu und dass du uns näher kommst jetzt hier in der Predigt. Ich danke dir, Herr, für dein Wort. Amen. Ja, wir haben ja diese Reihe angefangen, Bilder aus dem Alten Testament in unsere Zeit, da einen Vergleich zu ziehen und zu gucken, was uns das zu sagen hat. Und der Bernd hat letzte Woche angefangen mit dem 2. Mose, Kapitel 3 und 4. Ich wiederhole das einfach nochmal ganz, ganz kurz. Israel ist in ägyptischer Gefangenschaft, in der Sklaverei. Gott beruft den Propheten Mose. Er offenbart sich ihm in dem Dornbusch als der Gott, der Ich Bin Gott, als der Beziehungsgott. Und er gibt ihm einen Auftrag. Er gibt ihm den Auftrag, führe mein Volk aus Ägypten heraus. Und als erstes, der erste Schritt soll sein, du sollst zum Pharao gehen und von ihm die Freilassung Israels fordern. So. Und als der Mose noch immer ein bisschen zögerlich ist und eigentlich nicht so recht will und möchte, da stellt Gott ihm noch seinen Bruder Aaron zur Seite als Hilfe und gibt ihm Zeichen. Also ein Stab, der sich in die Schlange verwandelt, die Hand, die aussätzig wird und wieder heil wird, wenn er es rauszieht, und das Wasser zu Blut wird. So weit, so gut, so weit war jetzt die Geschichte vom letzten Mal und ich mache da einfach jetzt mal weiter. Und ich habe einen ganz langen Text vorgegeben bekommen, 2. Mose 4 bis 12, viele Kapitel, also deswegen fasse ich das jetzt mal nur ganz, ganz grobmaschig zusammen, wie das jetzt weitergeht. Details sind jetzt hier noch nicht enthalten. Also der Mose und der Aaron gehen zum Pharao und fordern ihn auf. Ja, Gott sagt uns, du sollst unser Volk ziehen lassen. Und der Pharao sagt, nö, mach ich nicht. Wer ist Gott, kenne ich nicht, mach ich nicht. Denk nicht dran. So, der Pharao verhärtet sein Herz, heißt es da. Und er weigert sich einfach. Und der Mose, der tut seine Zeichen mit dem Stab, mit der Hand und dem Wasser. Und der Pharao, der holt sich seine Magier und die machen das Gleiche. Und und der Pharao sagt, nö, mache ich nicht. Und Gott schickt dann einfach Plagen über das Land. Das ist eine ganz bekannte Geschichte, die kennt, hoffe ich, jeder, denke ich mal. Gott schickt Plagen über Ägypten. Teilweise treffen diese Plagen auch das Volk Israel, das ja in Ägypten lebt, teilweise auch nicht. Und der Pharao weigert sich aber nach jeder Plage immer wieder, nö, ich lasse das Volk nicht ziehen, mache ich nicht. Und erst nach der 10. Plage, nach der Erschlagung der Erstgeburt, schickt der Pharao das Volk Israel weg, gibt ihnen, also die Ägypter geben ihnen noch Gold und Silber mit, damit sie endlich gehen. Und so geschieht diese Befreiung. Also wie gesagt, das ist jetzt eine sehr, sehr grobe Zusammenfassung. Aber meine erste Frage an diesen Text war, warum geht's eigentlich nicht einfach? Meine ganz persönliche Vorstellung wäre jetzt die gewesen, Gott beruft den Mose, schickt den zum Pharao, der Mose geht zum Pharao hin, sagt, du, Gott, der Herr, möchte, dass du das Volk Israel ziehen lässt. Und Gott kann ja die Herzen der Könige leiten wie Wasserbäche, so heißt es in den Sprüchen zumindest. Und meine Vorstellung wäre jetzt die, wenn Gott möchte, dass das Volk Israel da rauskommt aus Ägypten, dann könnte er doch das Herz des Pharao einfach so leiten, dass der sagt, ja, die wollen aus, okay, ihr wollt jetzt gehen, naja, von mir aus, okay, dann geht halt. Das wäre jetzt irgendwie meine Vorstellung so gewesen. Ja, weil ich mir denke, warum nicht so einfach? Warum kompliziert, wenn es einfach auch geht? Warum all dieses Ganze drum und dran? Und aber das ist eben meine Vorstellung. Die deckt sich nicht immer so mit dem, was Gott denkt oder sagt. Gott sagt nämlich zu Mose im 2. Mose 6,7, da sagt er, die Ägypter, sie sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israels herausführe aus ihrer Mitte. Also Gott sagt, ich möchte mich den Ägyptern offenbaren. Ich möchte denen zeigen, wer ich bin. Ich möchte, dass die mich erleben. Und ich glaube, dass das Gott heute immer noch wichtig ist. Er möchte, halt, jetzt habe ich die falsche Stelle. Ich habe jetzt was ausgelassen. Entschuldigung, ich habe jetzt da einen Wurm reingebracht. Also, 2. Mose 6,7, ich fange nochmal an. 2. Mose 6,7, ich will euch als mein Volk annehmen und ich will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, also ihr Israel sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Also er möchte sich Israel offenbaren, Israel soll erkennen, dass ich Gott bin. Ihr sollt mich erkennen, ihr sollt mich spüren, erkennen, Erkenntnis haben. Und dann sagt er im 2. Mose 7,5, jetzt kommt das, was ich vorher schon sagte, und die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israels herausführe aus ihrer Mitte. Also er möchte sich auch den Ägyptern offenbaren und zeigen. Er will sich zeigen, er möchte, dass sie ihn wirklich erkennen. Und ich glaube, dass das Gott heute immer noch wichtig ist. Er will von Menschen erkannt werden und er möchte von Menschen anerkannt werden als Gott, als Herrscher, als Mächtiger, als der, der er ist. Er will sich offenbaren und zeigen. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum Jesus uns den Auftrag gibt, geht hin in alle Welt und seid meine Zeugen. Wir sollen Zeugen sein, wir sollen was zeigen, Gott sichtbar machen. Und deswegen tritt Gott in dieser Geschichte so groß auf, sage ich jetzt mal so. Die Ägypter, die glaubten ja an alle möglichen Götter. Und die beteten diese Götter auch in ganz verschiedenen Gestalten an. Und Israel lebte ja jetzt schon lange Zeit unter diesem ägyptischen Volk und war also auch durchaus versucht, ja, von ihrem Gott abzufallen und diesen anderen Göttern anzuhängen, ja, sich denen zuzuwenden. Und was Gott hier macht, das ist, er führt einen geistlichen Kampf. Ein Kampf gegen diese Götter Ägyptens. Ein Kampf, der ihn als Sieger erkennbar macht. Der die Leute wirklich sehen lässt, das ist der Sieger. Er ist stärker als alle anderen. Der ihn offenbart als großen Gott, als mächtigen Gott. Und ja, ich denke, wenn in unserem Leben manchmal die Dinge einfach so passieren, wie sie passieren, dann nehmen wir Gott oft auch nicht wahr. Wenn es easy going ist alles, wenn alles so läuft, wie es läuft, sehen wir oft dahinter gar nicht Gottes Wirken. Auch wenn er wirkt im Hintergrund. Und er wirkt auch so. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Gott macht nicht immer so ein großes Ding. Aber in dem Fall wollte er wirklich wahrgenommen werden und erkannt werden. Und wir denken ja manchmal, oder ich denke manchmal so, wenn ich einen Auftrag von Gott habe und Gott sagt mir zu, ich bin mit dir und ich bin bei dir und jetzt machst du das, dass das dann easy going ist. So stelle ich mir das einfach immer vor. Weil wenn Gott sagt, mach, dann denke ich immer, es ist easy going. Aber diese Geschichte zeigt, dass dann der geistliche Kampf oft erst losgeht. Dass dann erst die Widerstände kommen und dann müssen wir manchmal auch geistlich kämpfen. Und deswegen, ja, nicht erschrecken, wenn es dann so ist. Ich erschrecke dann schon immer, aber an der Geschichte sehen wir, dass das einfach auch so sein kann und oft einfach so ist. Das gehört manchmal einfach dazu. Dieser Mose, der musste also x-mal zu diesem Pharao laufen. Der musste x-mal zu ihm sagen, du, jetzt lass mein Volk endlich ziehen, jetzt lass uns endlich hier mal gehen in die Wüste. Der musste seine Zeichen tun, der musste die Plagen ankündigen und so weiter. Und dann, wenn die Plagen dann waren, dann hat ab und zu der Pharao auch gesagt, ah, ich lasse euch ja gehen, wenn das jetzt endlich mal aufhört. Und dann musste der Mose wieder beten, dass das aufhört. Dann hat es aufgehört, dann ließ der Pharao wieder das Volk nicht gehen. Und es war also ein Hin und ein Her und es ging immer wieder von vorne los. Und dazwischen war all das Leid, das diese Plagen auch noch hervorgerufen hat. Also das war überhaupt nicht easy going, auch für den Mose nicht. Das war wirklich ein geistlicher Kampf. Nicht lustig. Und warum? Weil der Pharao sein Herz verhärtete, heißt es. Und das habe ich auch ganz lang nicht verstanden. Warum sagt Gott dem Mose voraus, ich werde das Herz des Pharao verhärten? Das steht im 2. Mose 4,21. Da heißt es, der Herr sprach zu Mose, sieh zu, wenn du wieder nach Ägypten kommst, dass du alle die Wunder tust vor dem Pharao, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und ich habe mir immer gedacht, das ist doch paradox, oder? Gott sagt, er möchte von dem Pharao, dass er das Volk ziehen lässt. Und gleichzeitig sagt Gott, ich werde aber sein Herz verstocken, sodass er das nicht macht. Und ich habe immer gedacht, das ist doch irgendwie, hä? Das verstehe ich. Ich habe das nie verstanden. Und wenn man jetzt diesen Text nochmal genauer anschaut, wozu ich euch einladen möchte, das zu Hause nochmal zu tun, weil, wie gesagt, wir können ja jetzt nicht alle den ganzen Text lesen, das ist einfach zu viel und zu lange. Aber wenn man diesen Text nochmal genauer liest, dann merkt man, dass am Anfang der Pharao sein Herz selbst verhärtet hat. Am Anfang war das noch gar nicht Gott. Das erste Mal war das im 2. Mose 7,13. Da heißt es, der Pharao jedoch blieb unnachgiebig und er hörte nicht auf Mose und Aaron, so wie der Herr es vorausgesagt hatte. Also Gott hat es vorausgesagt, dass es so sein wird, aber in dem Fall hat es der Pharao noch selbst getan. Der hat sein Herz selbst verhärtet, das war seine eigene Entscheidung. Das war bei diesen ersten 6 Plagen, glaube ich, war das so, dass er sein Herz wirklich selbst verhärtet hat. Er hatte also 6-mal die Freiheit zu sagen, okay, ich lasse das Volk ziehen, aber er hat es nicht getan. Er hat sich dafür entschieden, stur zu sein und hart zu bleiben und es nicht zu tun. Und erst dann, danach, da heißt es, dass Gott sein Herz verhärtete. Wie im 2. Mose 9,12. Doch der Herr machte das Herz des Pharaos hart. Er hörte nicht auf sie, wie der Herr es Mose vorausgesagt hatte. Und dann habe ich habe mich da jetzt so im Internet auch ein bisschen eingelesen alles. Und und da habe ich dann eine Antwort gefunden, warum der Pharao sein Herz wohl verhärtet hat. Warum tut er das? Die Ägypter, die haben ja an verschiedene Götter geglaubt. Die hatten also für alle möglichen Dinge Götter, die sie angebetet haben. Die haben eben nicht an den einen Herrn geglaubt. Aber sie haben auch geglaubt, dass sie, wenn sie gestorben sind und ins Totenreich kommen sozusagen, dass sie dann vor Gericht gestellt werden. Sie haben geglaubt, dass ihnen dann eine Liste vorgelegt wird. Da stehen all ihre Sünden drauf. Und es war ihnen auch bewusst, dass sie da nicht bestehen, würden, können würden, Deutsch, ja, ihr versteht mich. Ja, und sie hatten Angst vor einer Verurteilung. Denn wenn sie ihrer Schuld überführt werden würden, dann wären sie vernichtet. Das war der Glaube. Das glaubten sie. Dann kommt die Vernichtung. Wenn meine Schuld offenbar wird im Totenreich, dann werde ich vernichtet. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Und ihr Glaube war so, dass der einzige Ausweg war, dass das passiert, war abstreiten. Alle Sünden abstreiten. Nur ja nichts zugeben. Ja nicht sagen, ich habe irgendwie eine Sünde begangen. Dann ist es aus. Also das war ihr Glaube. Und jetzt hatten sie da ein Problem, denn unser Herz ist manchmal eben doch bereit, irgendetwas zuzugeben und die Wahrheit zu sagen. Und deswegen glaubten sie, müssen sie ihr Herz verhärten. Sie haben damals, das haben sie getan mit Hilfe von so einem Toten, so einer Magie. Sie haben damals den Toten so Steinkäfer beigelegt, so Skarabäen, wie auch immer die Mehrzahl da ist. Also ein Stein hat der Tote da dazugelegt bekommen und dann haben sie da so einen Ritus, irgendeinen magischen Spruch dazu gesprochen. Und das sollte dem Toten helfen, das Herz zu verhärten, damit er nicht verurteilt wird, damit er nicht vernichtet wird im Tod. Das fand ich sehr, sehr interessant, das rauszufinden, weil es genau das Gegenteil ist von dem, was uns die Bibel sagt. Es ist genau das Gegenteil von dem, was Gott sagt, was die Bibel lehrt. Im Sprüche 28, 13 bis 14, da heißt es, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Und wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Wohl dem Menschen, der beständig in der Furcht Gottes bleibt. Wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück stürzen. Oder im Lukas-Evangelium, da sagt Jesus, da redet Jesus zu seinen Jüngern, Lukas 24, 45 bis 47, da heißt, da eröffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Und er sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden, unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Also Jesus spricht ganz klar hier von Buße, von Vergebung. Und es ist nur möglich, wenn die Sünde erkannt wird und benannt wird und bekannt wird. Nur dann ist Buße und Vergebung möglich. Das gehört zusammen. Und da geht's um Buße, um Vergebung. Oder im Jakobus 5,16, da heißt es, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also die Bibel gibt uns ganz, ganz oft zu verstehen, dass es wichtig ist, Sünde zu bekennen, zu erkennen, zu bekennen und Vergebung zu erfahren durch Jesus. Ja, Darao, der hat jetzt die Bibel leider nicht gelesen. Und deswegen, ja, sein Herz einfach Gott gegenüber verhärtet. Ja, und Gott damit zum Kampf aufgefordert, sage ich jetzt mal. Und Gott führt diesen geistlichen Kampf gegen den Pharao und gegen diesen ganzen Rest der ganzen ägyptischen Götter. Ja, Gott zeigt allen. Er zeigt den Israeliten, er zeigt den Ägyptern, dass diese ganzen Götter, die da in diesem ägyptischen Glauben rumschwirrten, dass die machtlos gegen ihn waren, dass die nichts zu sagen hatten. Und deswegen schickt Gott diese Plagen. Jetzt die Magier des Pharao, die haben ja auch da ein bisschen mitgemischt und haben da auch so ein paar Sachen nachgemacht, aber die kamen nicht sehr weit damit. Ja? Da war dann auch bald Ende. Gott schickt Plagen, 10 an der Zahl. Zuerst lässt er das Nilwasser zu Blut werden. Man muss wissen, es gab jedes Jahr in Ägypten so Überschwemmungen. Der Nil ist jedes Jahr überschwemmt worden. Und diese Überschwemmungen waren sehr wichtig für Ägypten, denn da wurde dieser Schlamm irgendwie ans Land gespült, dieser Nilschlamm. Und der war sehr fruchtbar. Also die haben da ihre Samen reingesät und dadurch wurde das Land fruchtbar, durch diese Überschwemmungen, die da regelmäßig stattfanden. Und die Ägypter hatten also auch Götter, die da zuständig waren, sage ich jetzt mal so, für diese Überschwemmungen. Das war der Gott Hapi oder Apis wurde der auch genannt. Das war der Gott der Nilüberschwemmungen. Oder die Göttin Isis, Göttin des Nils, der Knum war der Bewacher des Nils. Also was weiß ich, da gab es allerhand verschiedene Götter, die da zuständig waren, dass das alles so funktionierte, sage ich jetzt mal so. Oder die dafür angebetet wurden und gebeten wurden. Und Gott hat denen wirklich einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat gezeigt, so, ich bin größer als ihr. So. Dann kam eine Froschplage, da gab es auch eine Göttin Hekt, die als Froschkopf dargestellt wurde, oder die Liebesgöttin Hathor hatte unter anderem auch eine Froschgestalt und so weiter. Dann kamen Stechmücken über das ganze Land. Und diese Plagen, die haben übrigens Israel mit betroffen. Also das war über das ganze Land verstreut und da war Israel noch mit betroffen bei diesen ersten Plagen. Und bei der vierten Plage, da kamen dann Hundsfliegen, was auch immer Hundsfliegen sind. Das dürfte mich jetzt nicht so genau fragen, das weiß ich nicht. Da hat aber Gott eine Trennung herbeigeführt. Im 2. Mose 8, 17 bis 20, da heißt es, also da sagt er zum Mose, denn wenn du mein Volk, nee, Quatsch, da sagt der Mose zum Pharao, Entschuldigung. Denn wenn du mein Volk nicht ziehen lässt, ziehe, so will ich über dich und über deine Knechte und über dein Volk und über deine Häuser Hundsfliegen kommen lassen, dass die Häuser der Ägypter und das Feld, auf dem sie sind, voller Hundsfliegen werden sollen. Und ich will an demselben Tag etwas Besonderes tun mit dem Land Gosen. Das Land Gosen, das war eben dieser Bereich, wo die Israeliten lebten, wo mein Volk wohnt eben, sodass dort keine Hundsfliegen sein sollen, damit du erkennst, dass ich der Herr inmitten des Landes bin. So will ich ein Zeichen der Erlösung setzen, meinem Volk und deinem Volk. Morgen soll das Zeichen geschehen. Und der Herr handelte so. Und eine Menge Hundsfliegen kamen in das Haus des Pharaos und in die Häuser seiner Knechte, ja über das ganze Land Ägypten. Und das Land wurde von den Hundsfliegen verseucht. Also Gott setzt ein Zeichen der Erlösung für die Israeliten schon vorher und sagt, okay, jetzt ist gut, jetzt seid ihr ausgenommen sozusagen. Und er zeigt auch genau, dass da eine Trennung geschieht, ja, Israel und Ägypten. Das ist nicht ein Topf, sondern hier wird jetzt getrennt. Dann kam eine Viehpest. Ja, da gab es einen Gott Hapi, der hat einen Tierkopf gehabt und ach, was weiß ich. Also es, wie gesagt, Ägypten hatte viele, viele Götter. Gott hat der Göttin Sekhmet, das ist die Göttin, die Macht über Krankheiten hat, oder die Isis, die Göttin der Heilung, ja, den hat Gott gezeigt. Nee, geht nicht. Er hat Geschwüre ins Land geschickt, ja, alle Leute haben Geschwüre bekommen. Und diese Götter haben nichts ausrichten können, oder Göttinnen, wie auch immer, ja, gab ja beides. Gott hat Hagel geschickt und damit den Gott des Sturmes und die Himmelsgöttin angesprochen, sage ich jetzt mal so, ja. Er hat Heuschrecken geschickt, das ging gegen den Osiris, den Gott der Ernte. Und als 9. Plage, kurz vor Schluss, gab es eine Finsternis. Und die Finsternis ging direkt gegen den Pharao. Ging einmal gegen diesen Sonnengott Re. Und Pharao, der wurde gesehen als die Inkarnation dieses Sonnengottes. Also ich habe es auch noch nicht ganz verstanden. Es gab also einen Sonnengott und es gab eine Inkarnation des Sonnengottes. Das war dann der Pharao. Der wurde da eben angebetet als solcher. Und Ja, auch gegen die ist Gott sozusagen angegangen, hat eine Finsternis geschickt und gezeigt, so, guck mal, jetzt ist dunkel, knipst doch mal das Licht an. Aber konnten die nicht. Ja, auch der Pharao konnte das Licht nicht anknipsen, sage ich jetzt mal so, flapsig. Gott zeigt allen Göttern, dass er der Herr ist, dass er die Macht hat. Er zeigt, wer er ist. Aber der Pharao hat ja ein verhärtetes Herz gehabt. Das war schwierig. Und was noch interessant ist, während dieser letzten Plage, während dieser Finsternis, da hatte Israel Licht. Ja. Im 2. Mose 10, 21 bis 23 heißt es, der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus zum Himmel, damit es im Land Ägypten so finster wird, dass man die Finsternis greifen kann. Da streckte Mose seine Hand zum Himmel aus und es kam eine dichte Finsternis im ganzen Land Ägypten, 3 Tage lang. Sodass während 3 Tagen niemand den anderen sehen konnte, noch jemand von seinem Platz aufstehen konnte. Aber, Achtung, alle Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. Gut, jetzt kann man sagen, Gott hatte das ja getrennt. Aber es gibt so Berechnungen, das werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Es gibt Berechnungen dieser zeitlichen Abfolge, dieser Plagen. Und die ergeben, dass die Finsternis wohl unmittelbar vor dieser letzten, vor diesem letzten Schlag stattgefunden hat. Wenn dem so ist, also das weiß ich jetzt nicht ganz sicher, aber wenn dem so ist, dann ist es ganz interessant, weil dann nämlich folgende Schlussfolgerung interessant wäre. Die Israeliten wurden ja aufgefordert, 4 Tage lang ein Lamm zu sich zu nehmen in ihre Häuser. Und das sollten sie anschließend schlachten, braten und essen. Sie hatten also 4 Tage lang ein Lamm im Haus und sie hatten Licht während dieser Finsternis. Und wenn das zeitlich tatsächlich so zusammenfällt, dann könnte es sein, dass dieses Lamm ihr Licht war. Ist jetzt nur mal so in den Raum gestellt, aber ich finde es interessant. In der Offenbarung, da wird die himmlische Stadt Jerusalem ja beschrieben. Da heißt es in Offenbarung 21, 23, die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Also für uns heißt es, wenn wir Jesus, das Lamm Gottes, in uns tragen, dann haben wir Licht, auch wenn die Umstände finster sind. Und Jesus sagt ja auch von sich, ich bin das Licht der Welt. Ja, Gott hat jetzt diesen ganzen Göttern gezeigt, dass er größer ist. Er macht Druck und der Pharao hat ein verhärtetes Herz. Und er weigert sich immer noch, die Israeliten gehen zu lassen. Aber er reagiert ganz verschieden. Also er reagiert nicht immer gleich. Zuerst sagt er, nö, ich lasse euch nicht gehen, Punkt. Dann sagt er, ihr könnt gehen, wenn die Plage aufhört. Und wenn Mose dann für das Ende der Plage sorgt oder Gott bittet, dass die Plage aufhört und die Plage hat aufgehört, dann überlegt sich der Pharao das wieder anders und sagt, ach nö, ich lasse euch jetzt doch nicht gehen. Oder er sucht nach faulen Kompromissen. Manchmal sagt er auch, ihr könnt gehen und euren Gott anbeten, aber nur in Ägypten. Oder er sagt, ihr könnt gehen, aber nur die Frauen, nur die Männer. Die Frauen und Kinder bleiben hier. Oder aber er sagt manchmal auch, okay, ihr könnt gehen, aber nicht mit euren Tieren, dann bleiben die Tiere hier. Er sucht immer wieder nach Kompromissen, nach faulen Kompromissen. Und Mose lässt sich nicht darauf ein. Und ich glaube, an diesen Reaktionen, die der Pharao da von sich gibt, kann man auch eine Strategie Satans erkennen, sage ich jetzt mal so. Ich meine, er will grundsätzlich nicht das, was Gott möchte, das wissen wir, das ist nicht neu. Aber er macht oft falsche Versprechungen. Manchmal ist es auch in unserem Leben so. dass uns der Teufel falsche Versprechungen macht. Und sagt, wenn du es so machst, dann wird alles besser. Und wenn wir dann seinen Weg gehen, dann sind wir enttäuscht, weil es nicht funktioniert, weil er ein Lügner ist. Das führt zur Enttäuschung und zu Entmutigung. Oder er setzt auf faule Kompromisse. Das macht er auch. Ja, jetzt so als Beispiel, feiert euren Gottesdienst aber unter meinen Bedingungen, unter Ägypten. Feiert euren Gottesdienst, aber nicht alle zusammen. Getrennt, ja, der Teufel trennt auch oft Familien auseinander oder wie auch immer. Feiert euren Gottesdienst ohne Opfertiere. Ja, also wenn das Ganze keinen Inhalt mehr hat, ist es dem Teufel auch egal, wenn wir feiern. Faule Kompromisse sind auch so ein Vorschlag von Satan, den er uns immer wieder unterbreitet, sage ich mal so. Gut, der Mose lässt sich darauf nicht ein, Gott lässt sich darauf sowieso nicht ein und Gott setzt jetzt zum finalen Schlag an, sage ich jetzt mal so. Er fordert die Israeliten auf, wie schon gesagt, ein Lamm zu sich zu nehmen, ins Haus, es zu schlachten, zu essen und das Blut an die Türpfosten zu streichen. Ja, ihr kennt die Geschichte, sie mussten das Blut an die Türpfosten streichen. Im 2. Mose 12,12 heißt es, da sagt er, denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen. Ich, der Herr. Und das Blut soll euer Zeichen sein, soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Also dieser letzte Schlag, sage ich jetzt mal so, der unterscheidet sich. Erstens kommt Gott selbst herunter auf die Erde und sagt, ich werde da vorbeigehen und ich gucke. Es ist sozusagen nochmal was ganz Persönliches. Und bei den anderen Plagen, die haben jetzt Israel mitbetroffen oder auch nicht, aber die mussten da nichts tun dafür oder dagegen. Ja, die waren dem ausgeliefert oder nicht ausgeliefert. Aber in diesem Fall hat Gott ihnen einen Auftrag gegeben und hat gesagt, so, ihr müsst jetzt da mitmachen. Sie mussten etwas dazu tun zu ihrer Rettung sozusagen. Das Volk musste selbst aktiv werden und seinen Teil zu dieser Verschonung sozusagen beitragen. Ein Lamm musste geschlachtet werden, ein unschuldiges Lamm, unschuldiges Blut musste fließen. Ja, und wir wissen, für uns ist dieses Lamm schon geschlachtet, für uns ist das Blut schon geflossen, es ist das Blut Jesus selber. Und ich bin froh drum, dass ich kein Lamm schlachten muss, ehrlich gesagt. Ja, aber Jesus am Kreuz ist unser Opferlamm und sein Blut ist schon für uns geflossen. Aber das Volk Israel musste noch was tun, nämlich jedes Familienmitglied, jeder Einzelne sollte das Fleisch dieses Lammes essen. Jeder musste es ganz persönlich zu sich nehmen. Ganz persönlich Anteil daran haben, es in sich aufnehmen. Und das, denke ich, ist auch so ein Bild für unsere ganz persönliche Entscheidung, die wir zu treffen haben, Jesus in unser Leben einzuladen und aufzunehmen. Und das muss jeder für sich tun. Und jeder muss dazu seine eigene Entscheidung treffen. Und als Zeichen dafür haben wir das Abendmahl. Ja, da essen wir symbolisch dieses Fleisch des Lammes. Das ist der Leib Christi, das für uns gegeben ist. Das Jesus schon, ja, und trinken das Blut, das Jesus für uns vergossen hat. Und das nehmen wir ganz persönlich in Anspruch. Damit unsere Rettung, damit unsere Befreiung. Ja, das Blut wurde damals an diesen Türpfosten gestrichen und Gott ging vorüber. Der Tod ging sozusagen vorüber. Er brachte den Tod mit für die Ägypter. Und da, wo er das Blut gesehen hat, da ging er verschonend vorüber, heißt es. Und das ist Passa. Passa heißt verschonendes Vorübergehend. Vorübergehen. Schonendes Vorübergehen. Das bedeutet Passa. Das ist das, was die Israeliten feiern heute noch. Und das, was Jesus auch gefeiert hat. Und für uns gilt es genauso. Wenn wir Jesu Blut in Anspruch nehmen, dann haben wir ewiges Leben. Der Tod kann uns nichts mehr anhaben. Und da bin ich wirklich richtig, richtig, richtig froh drüber, dass wir das so feiern dürfen, dass das ein Bild für uns auch ist. Soweit. Ich wollte euch dann noch was mitgeben, was ich interessant fand, was ich noch so nebenher entdeckt habe. Und zwar waren das Parallelen zwischen dem Leben des Mose und zwischen dem Leben Jesu. Beides Propheten, Jesu war mehr als ein Prophet. Jesu war Gottes Sohn. Aber beide Retter, die Gott sozusagen auserwählt hat, um sein Volk zu retten. Das gebe ich jetzt nur noch so nebenbei mit, weil ich das wirklich interessant fand. Als sie geboren wurden, da war das Volk Israel unter Fremdherrschaft. Also bei Mose war es eben unter Fremdherrschaft von Ägypten und bei Jesus unter der Fremdherrschaft von den Römern. Und das Volk wurde jeweils unterdrückt. Beide sollten als Baby umgebracht werden. Der Mose sollte in den Nil geschmissen werden, und der Jesus sollte umgebracht werden vom Herodes aus. Der hat gesagt, tötet alle Knaben in und um Bethlehem herum, weil das könnte mir zur Gefahr werden. Und beide sind dem entflohen. Der eine, weil er auf dem Nil ausgesetzt wurde, und der andere durch Flucht, interessanterweise nach Ägypten. Als der Mose groß war, dann ging er los, um nach dem Wohl seines Volkes zu schauen. Und auch Jesus begann, später in Israel herumzuziehen, um nach dem Wohl seines Volkes zu sehen, heißt es mal. Und beide wurden abgelehnt. Und beide befreien aus der Gefangenschaft. Und zwar genau auf dieser Grundlage des Blutes, des Lammes sozusagen. Ja, bei Mose war es das echte Lamm, das geschlachtet wurde und dessen Blut an die Türpfosten gestrichen wurde. Und bei Jesus war es sein eigenes Blut. Und er hat uns damit gerettet und befreit. Fand ich jetzt einfach mal ganz interessant, das so zu sehen. Und gebe ich euch mal mit. Jetzt muss ich meine Zusammenfassung suchen. Hier. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Gott will erkannt und anerkannt werden. Das ist ihm wichtig. Und er ist größer als alle anderen Götter. Es gibt nichts, was größer ist und was stärker ist. Und er will keine faulen Kompromisse. Und er zeigt sich und offenbart sich. Und wir sind gerettet durch das Blut Jesu, durch das Lamm. Und wir haben unseren Anteil daran, indem wir das annehmen, ihn einladen in unser Leben, dass wir unser Herz nicht verhärten, dass wir unsere Schuld bekennen und die Vergebung empfangen. Genau. Ich bete noch zum Schluss. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du ein großer, mächtiger Gott bist. Ich danke dir, dass du dich zu erkennen gibst. Und ich danke dir, dass du uns gerettet hast. Durch dein Blut, durch deinen Tod. Und dass du uns, jedem Einzelnen, immer wieder die Möglichkeit gibst, daran Anteil zu haben. Dass du für uns ein für alle Mal gestorben bist und dass wir das als dein Geschenk annehmen dürfen. Ich danke dir dafür und ich bitte dich, dass du uns hilfst, wenn wir versucht sind, vielleicht manchmal auch unser Herz zu verhärten, unsere Schuld nicht zuzugeben, zu bekennen, dass du uns hilfst, zu erkennen, zu bekennen und deine Vergebung zu erleben und zu erfahren und in Anspruch zu nehmen. Ich danke dir. Amen.